Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da ist unser Persönlich.com Podcast. Wie jede Woche bei uns ist der Christian Beck, Redaktionsleiter von Persönlich.com. Fangen wir gerade an mit Good News, Bad News. Ganz klar, ein Thema natürlich dominant, der neue Krieg im Nahen Osten.
Genau, über das reden wir nachher ausführlich und darum habe ich heute andere Good News, Bad News gewählt. Und zwar, meine Bad News ist, man hat es gehört über das Wochenende jetzt, die Sendung des Monats mit dem Gabriel Vetter und der Fabienne Hadorn muss reduzieren. Auf künftig nur noch 8 Ausgaben. Es war ein Telebericht. Es hat jetzt ein bisschen suggeriert, der erste Bericht, als ob die Sendung des Monats vorher, wie man könnte meinen, 12-mal pro Jahr kommt. Aber sie ist auch vorher nur 10-mal gekommen. Aber sie muss jetzt weiter reduzieren. Man will nicht in zuschauerschwachen Monaten, wie im Sommer, einfach die Sendung ausstrahlen. Die Sendung ist wirklich gut. Sie wird aufgezeichnet in Zürich, im Club, im Plaza. Und ich bin jetzt schon 2-mal da gewesen und das ist eigentlich wirklich wie gratis Kleinkunsttheater, wo du einfach kannst hin, während der Sendung aufzeichnen und nachher gehst weiter, gehst in den Ausgang und hast gratis Theater gehabt.
Ja, und der Gabriel Vetter hat den Salzburger Stier schon mal gewonnen, einer der grössten und talentiertesten Show-Acts in der Schweiz, seit Jahren schon präsent auf der Bühne. Ich mag mich erinnern, vor 15 Jahren haben wir ihn schon gesehen, beim Verlegerverband ist er auftreten, den hat man noch nicht kennt. Und alle haben gesagt, das ist ja wahnsinnig, die Wortkreativität, die er hat.
Also die Sendung, wenn du mal bei der Aufzeichnung gewesen bist, schaust du sie nachher mit ganz anderen Augen an. Good News, ich bleibe in der Fernsehwelt. Ich habe, glaube als Einziger mich vorgewagt, eine Fernsehkritik über Seven vs. Wild, die Schweizer Version, zu schreiben. Es hat nur so Begegnungen mit Kandidaten gegeben, aber wirklich Fernsehkritik habe ich nie gelesen. Und ich habe dann ein bisschen kritisiert, ich habe, glaube noch nie etwas Langweiliges gesehen als die Sendung. Also man hat die ersten 5-6 Tage, wo die Kandidaten müssen überleben müssen, sind ausgedehnt worden auf 11 Folgen und man hat einfach 11 Folgen lang zugeschaut, wie sie nichts machen. Und jetzt, warum in der Good News? Als ob sie mich erhört hätten, jetzt die Folge vom Sonntag, jetzt kommen die Kandidaten eine Aufgabe über. Und jetzt haben sie müssen, aus Kokosnussschalen ein SOS in den Sand schreiben. Und das haben sie eine ganze Sendung lang zelebriert. Also es ist so etwas wie Spannung aufgekommen. Nur ein bisschen.
Also du hast etwas bewirkt in dem Sinn.
Nein, wahrscheinlich ja nicht, aber der Schnitt, der Post-Production-Mensch scheint, als ob es mich gehört hätte. Aber nein, wirklich, Spannung ist ja auch noch nicht aufgekommen.
Hat es denn Reaktionen gegeben auf deine Kritik? Wie hast du das erlebt?
Niemand, der es direkt darunter geschrieben hat, aber ich habe sehr viele zustimmende Voten bekommen, die sagen, es sei genau gleich gegangen. Und ich glaube im Gegenteil, es hat jetzt sogar Leute, die es jetzt schauen, weil sie meine Kritik gelesen haben und sie wollen sich jetzt überzeugen, ob es wirklich so langweilig ist, wie ich es empfunden habe.
Also ich habe auch gute News, das ist der neue Film über den Guru von Seelisberg, der jetzt anläuft in den Kinos, hervorragend gemacht, also mit Archivmaterial, unter anderem SRF, unter anderem Tele Zürich. Man sieht den Markus Gilli wieder mal in einem Talk und irgendwie in Kontext gesetzt mit dieser Bevölkerung, die gegen die Gurus, man mag sich erinnern, die haben können fliegen oder vermeintlich haben können fliegen, zur Wehr setzen. Und die Geschichte von dem Hotel ist also sehr berührend und ich kann das jedem empfehlen, den Film.
Und Bad News?
Ja, Bad News ist natürlich das Megathema, der weitere Krieg im Nahen Osten. Also man ist mittlerweile fast ein bisschen überfordert, was alles passiert auf dieser Welt. Und das ist auch das Hauptthema vom heutigen Podcast. Ja, wie haben die Medien darüber berichtet, Christian?
Ja, natürlich haben alle darüber berichtet. Und da ist jetzt vielleicht gerade ein kleiner Kritikpunkt, respektive einfach der Beobachtung. In vielen deutschsprachigen Medien ist ja der Begriff Präventivschlag ja dann gebraucht worden. Also quer durch, über Nachrichtenagenturen, Radio, Fernsehen. Und das war ja am Anfang eigentlich die Selbstbeschreibung von Israel gewesen und ist dann so übernommen worden. Jetzt rein völkerrechtlich ist der Begriff ein bisschen heikel, weil das Gewaltverbot der UN erlaubt militärische Selbstverteidigung bei einem bewaffneten Angriff. Und ob jetzt ein sogenannter Präventivschlag jetzt unter das fällt, das ist unter Völkerrechtler recht umstritten. Das heisst, allein jetzt schon die Wortwahl transportiert ja eine bestimmte Interpretation. Aber in einer ersten Phase vom Konflikt sind ja Medien auf irgendwelche Quellen, auf offizielle Quellen angewiesen, also auf Regierungen, Militärsprecher, Geheimdienstkreis und so weiter. Und eine unabhängige Verifikation ist ja am Anfang ach, wie kaum möglich. Und jetzt vor allem im Iran, wo ja eh alles abgeschottet ist. Und ja, das zeigt eigentlich, wie vorsichtig man muss sein. Aber es zeigt auch, wie plötzlich das einfach da war. Also, die Medien haben einfach müssen anfangen zu berichten.
Jawohl, ein Wort wird nicht so geworden. Ist ein bisschen vergleichbar. Irak-Krieg war ein bisschen früher gewesen, also 2003. Auch dort hat man gesagt, es sei ein Präventivschlag. Man müsse sich irgendwie verteidigen. Von dem her hat es gewisse Parallelen gegeben. Die Frage ist natürlich, wie frei können Journalisten in so einem Konflikt überhaupt berichten?
Also, in Iran wahrscheinlich gar nicht. Also es gibt auf beiden Seiten Einschränkungen. Der Iran hat die Berichterstattung von ausländischen Journalisten und Fotografen noch weiter eingeschränkt am Wochenende. Also nach Angaben vom Kultusministerium dürfen Bilder und Infos über angegriffene Ziele nur noch mit Genehmigung vom Generalstab veröffentlicht werden. Das betrifft auch Orte, wo Raketen abgeführt werden. Unter die neue Richtlinie fallen auch, Zitat, die Veröffentlichung jeglicher Nachrichten, die die Stärke des Feindes im Krieg suggerieren oder das Bild des Landes gegenüber dem Feind schwächen. Also eigentlich darfst du gar nichts machen direkt aus dem Land. Und das zeigt ja wahrscheinlich auch, dass ja drum wahrscheinlich kaum mindestens keine Schweizer Journalisten direkt in Iran sind.
Ja, und es ist natürlich schon auch eine neue, ich sage jetzt, das klingt ein blöd, eine neue Qualität von Kriegsführung oder ein neues Argument von Kriegsführung. Das hat es ja noch nie gegeben, dass man im Prinzip die Spitze von einem anderen Staat eliminiert. Also das hat es nicht gegeben im Zweiten Weltkrieg, hat es nicht gegeben im Ukraine-Konflikt, hat man so noch nie erlebt, dass plötzlich einfach die Chefs da wegrationalisiert werden. Ja, das ist natürlich schon etwas, wo einem irgendwie auch ein bisschen Angst macht auf eine Art. Und dann ist natürlich die alte Diskussion wieder, wie jetzt SRF reagiert. Ich habe natürlich schon wieder Kritik gelesen, sie sind spät gekommen, aber das ist auch so ein bisschen ritualisiert. Bei jedem grossen Ereignis sagt man das. Du hast es ein bisschen verfolgt.
Also am Samstagabend, ich habe es jetzt tagsüber am Samstag nicht verfolgt. Auch ich, aus Reflex, bin ich natürlich über die Online-Medien gegangen. Die haben sehr schnell und gut reagiert, denke ich. Also alle grossen Schweizer Online-Medien, Reichweiten-Medien, haben Ticker drin gehabt, Blick 20 Minuten und so weiter. Ich will jetzt niemanden auslassen. Samstagabend und Sonntagabend hat das SRF jeweils eine verlängerte Tagesschau gebracht. Und wie nah das SRF ist, hat man ja auch dann am Sonntag gesehen. Also während einer Schaltung zum Jonas Bischof, er ist in Amman, sind im Hintergrund ist der Luftalarm gelaufen. Und er hat seelenruhig hat er die Einschätzung abgegeben und erst, als dann die Moderatorin Monika Schönenberger darauf aufmerksam gemacht hat, und gesagt, bei dir laufen Sirenen, hat er gesagt, ja, wir bringen uns dann nachher in Sicherheit. Eben, die Vorlaufzeit sei kurz. Und in einer späteren Schaltung in der Sendung hat man dann wirklich gesehen, vom Stegenhaus hat er sich zugeschaltet.
Ja, es ist ja schon interessant. Wir haben es ja bei anderen, sage jetzt mal, medialen Grossereignissen wie Grand Montana schon mal festgestellt, die traditionellen Medien wie Fernsehen, die kommen eigentlich erst später. Also wenn man gerade unmittelbar drauf geht, dann geht man eben aufs Internet oder eben in Grand Montana ist man auf die sozialen Medien gegangen. Also Konkurrenz zum Fernsehen, zum klassischen Fernsehen ist natürlich grösser geworden. Was ich aber noch interessant gefunden habe in diesem Zusammenhang, SRF hat das sehr professionell gemacht, die anderen Sender auch, ist natürlich wieder spannend, die amerikanischen. CNN ist wieder eine grosse Stunde, natürlich von CNN. Mag sich erinnern, CNN ist ja gross geworden beim ersten Irakkrieg, ist schon ein bisschen länger zurück, wo sie dort berichtet haben. Und jetzt haben sie irgendwie wieder in diesen Zeiten, in diesen Krisenzeiten, wie es kommt.
CNN ist natürlich eine Art wie ein Live-Ticker in Bewegtbild, oder? Und das ist ja vielleicht ein bisschen der Unterschied, also jetzt mal generell zwischen Live-Ticker von den Online-Medien zum Fernsehen. Ein Live-Ticker transportiert einfach News ungefiltert weiter, alles, was man hat. Und im Fernsehen mit den Korrespondenten wird eingeordnet, gibt es einfach Hintergründe, Einordnungen, Einschätzungen von Experten. Und das ist vielleicht der grosse Unterschied. Das kann ein Live-Ticker so nicht bieten im Normalfall.
Wir haben die andere Frage natürlich, du hast Korrespondenten angesprochen, also SRF, habe ich gesehen, ist natürlich noch mutig, wenn er dort steht und Sirenen runtergeht, eine stoische Ruhe hat er ausgestrahlt, Herr Bischof. Was passiert jetzt mit diesen Korrespondenten? Werden sie zurückgeholt? Wäre ja auch ein bisschen widersprüchlich, wenn einmal etwas passiert, in so einem grossen Ereignis, wenn man dann sagt, Korrespondenten sollen zurückkommen.
Ja, der Nick Lüthi hat gestern die Frage am SRF und auch der NZZ gestellt, wo ja auch viele Korrespondenten haben. Beim SRF hat es geheissen, man durch die Sicherheitslage laufend und sehr sorgfältig beurteilen. Sobald die Gefährdung der Mitarbeitenden nicht mehr ausgeschlossen werden können, werden umgehend notwendige Massnahmen ergriffen. Also bei Luftalarm in Jordanien heisst es, sie gehen in den Keller. Das hat man ja jetzt eins zu eins mal gesehen, wie es läuft. Und weiter hat das SRF gesagt, sie entsenden keine Korrespondentinnen und Korrespondenten in Gebiet, wo eine akute Lebensgefahr besteht. Die Entscheidung über so einen Einsatz, das liege letztendlich bei den Mitarbeitenden selber. Für Berichterstattungen aus Krisen- und Kriegsgebieten sind sie speziell geschult und vorbereitet. und das SRF und mit ihnen zusammen werden kontinuierlich geprüft, wie die Lage vor Ort sich entwickelt und welche Einsätze wir überhaupt können verantworten. Also uneingeschränkt gelte die Sicherheit der Mitarbeitenden, die gibt immer Vorrang vor jeder Berichterstattung.
Und was sagt die NZZ?
Die NZZ hat ein bisschen mehr Zeit gebraucht für die Antwort. Wir haben gestern angefragt und gerade jetzt kurz vor Aufzeichnung von dem Podcast ist dann die Antwort gekommen. Die Sicherheit der Mitarbeitenden habe auch dort höchste Priorität für Einsätze in Konflikt- und Krisengebieten. Habe die NZZ ein klar definiert Sicherheitsdispositiv. Das umfasst sie organisatorische, logistische und sicherheitsrelevante Massnahmen und werden laufend überprüft und angepasst. Ja, betroffen sind ja auch Schweizer vor Ort, und zwar nicht wenig. Also es sind also 4.300,
ja, das ist ja wahnsinnig gelesen, viel, ja.
Wo im Nahen Osten, und eben, ich habe jetzt einmal, ich habe mir das zum Anlass genommen, mal Google Maps aufzutun und mal schauen, wo sind die Länder überhaupt, wo sind die Städte überhaupt, wo ist Amman, wo der Jonas Bischof sitzt, eben sehr nahe, sind 40, 50 Kilometer zu der Grenze von Israel. Trageten fliegen eigentlich über seinen Kopf. Ja, und wir hören Berichte von Schweizer, die dort hocken. Einer davon ist der Hans-Peter Nehmer. Du hast Kontakt aufgenommen mit ihm.
Ja, ich habe ihn gestern mal angeschrieben. Ich habe das irgendwo gesehen auf den sozialen Medien, dass er dort unten ist. Ich glaube, auf Instagram selber ein bisschen gepostet von Dubai. Und dann habe ich ihn angeschrieben. Und er hat mir dann die Nacht zurückgeschrieben. Das ist ja klar. Ich meine, als Boulevard-Medium, das kennen wir ja von früher nachher, sucht man natürlich irgendwie immer Leute, die eine gewisse Betroffenheit haben zu einem Ereignis. Und
vielleicht mal zum Sagen, Hans-Peter Nehmer ist jetzt... ist Präsident vom Haber Club, also von den Kommunikationschefs, und der Kommunikationschef von der Allianz.
Jawohl, und er hat seine Sternstunde gehabt, seine kommunikative Sternstunde ist gsi beim Tsunami, wo er für Hotelplangruppe Kommunikationschef war und Kommunikation gemacht hat. Und da hat er dort sehr gut gemacht, ist überall gelobt worden. Und da habe ich gefunden, ist ja gleich noch einen interessanten Austausch. Man hat dann irgendwie gemerkt, auch beim Hans-Peter Nehmer, wie übrigens auch beim Stefan Büsser, den wir nachher noch erwähnen, ja, man fühlt sich vielleicht irgendwie noch, es ist ja toll, dass man berichten kann. Man hat aber auch eine gewisse Scham. Man ist ja nicht direkt im Krieg, oder? Also, wenn man in Dubai ist, in einem Luxushotel und dann schlägt eine Rakete ein, dann beschreibt man, wie das ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr eine surreale Situation ist. Also, du bist einem von den teuersten Orten der Welt, einem Ort, der absolute Sicherheit ausstrahlt, und dann geht neben dir eine Bombe runter. Das ist eigentlich noch ein bisschen mehr wieder am 1. August. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der ganze Tourismus unter dem leiden wird in den nächsten Monaten, dass die Leute sagen, wir gehen nicht mehr dort runter, weil das Sicherheitsgefühl, das eigentlich Dubai immer ausgestrahlt hat, das ist irgendwie wie angekratzt.
Ist das auch das, was jetzt der Hans-Peter Nehmer als Bild vermittelt hat?
Ja, ich finde es ein sehr interessantes Interview, das er auch bei uns gegeben hat, auch in anderen Medien. Ich glaube, gestern im CVC hast du gesagt, ist
er auch noch kurze Schaltung.
Ja, ja, haben sie eine Schaltung gegeben. Einfach die Widersprüchlichkeit, dass du eigentlich im Paradies bist und das Paradies wird völlig unerwartet durchbrochen. Und das ist halt auch ein bisschen die Strategie der Iraner und die Verunsicherung, die natürlich jetzt in der ganzen Golfregion ist. Noch ein Punkt, den du gesagt hast. Es ist immer einfach, wenn wir da von der Schweiz die Welt beurteilen. In Amerika ist es einfacher, wie jeder schon mal in Amerika war. Die meisten sind ja noch nie im Iran gewesen. Wenn man sich vorstellt, der Iran ist etwa 6-mal so gross wie Frankreich oder 4-mal so gross wie Frankreich. Das ist ein Schleisig. Immens grosses Land, oder? Und das Teheran ist, glaube ich, auf 2000 Meter oben. Das sind ganz andere Verhältnisse, können wir uns da gar nicht so richtig vorstellen. Und von dem her ist der Krieg und höchstwahrscheinlich der Trump auch noch nie dort gewesen. Also von dem her ist das etwas Unvorstellbares. Aber ich glaube, der Krieg beruht auch ein bisschen auf dem Trauma von 1979 für die Amerikaner, oder? Mit dieser Geiselnahme. Und das ist für mich eines der ersten, wenn ich die Klammerbemerkung noch machen kann, eines der ersten journalistischen Erlebnisse gewesen. Das war 1979 oder 1980. Da war Radio 24 noch in Como gewesen. Dann hat der Schawinski eine Sendung gemacht und hat irgendwie denen einen Führer angerufen gehabt. Und dann ist irgendein Iraner ans Telefon gekommen, hat ihn nicht verstanden und hat mit dem geredet. Und da weiss ich noch, da hat mich irgendwie wahnsinnig geprägt. Da habe ich gefunden, da ist Live-Radio, wenn du mit irgendeinem dort unten kannst reden und hast du irgendein Gefühl von der grossen Weltpolitik.
Ja, und das Gefühl ist jetzt, versucht man zu vermitteln, irgendwie mit Schweizer, wo in Anführungszeichen betroffen sind. Also eben der Hans-Peter Nehmer ist in Dubai. Aus Abu Dhabi hat sich dann der Stefan Büsser via Instagram gemeldet. Und er hat gerade mal zuerst vorausgeschickt, er mache das jetzt nicht, weil er mit irgendwelchen 13 platzierten Miss Schweiz vor Jahrzehnten irgendwie in einer Galerie will landen, diese Promis stecken fest. Sondern ganz pragmatisch, er muss all seine Auftritte absagen diese Woche, weil er kommt nicht mehr zurück. Und betreffen könnte es eventuell auch die Sendung Late Night Switzerland, also jetzt Stand Dienstagmorgen. Die wird am Sonntag im Kaufleuten aufgezeichnet und er weiß noch nicht, ob und wie er zurückkommt. Also mit dem Schweizer Fernsehen sehe ich jetzt in engem Austausch und hoffe natürlich, dass ich es zurückschaffe, aber prüfe parallel dazu vorsorgliche alternative Szenarien.
Das ist ja noch interessant. Ich meine, ich muss immer noch sagen, so ein Krieg ist etwas Brutales für die Zivilbevölkerung. Viel Tote, viel Leid, kann man sich gar nicht vorstellen. Können wir uns in der Schweiz gar nicht vorstellen, oder? Aber die Frage ist ja gleich. Ich meine, es ist noch mutig von Büssi, dass er zwischen zwei Sendungen auf Abu Dhabi geht. Und das Zweite ist natürlich, wir haben eine andere Schlacht in der Schweiz. Also ich wollte das natürlich in eine ganz andere Relation stellen. Das ist die Halbierungsinitiative. Wäre natürlich schon noch blöd, wenn das SRF ausgerechnet an diesem Tag keine Sendung könnte machen mit dem Büsser an dem berühmten 8. März.
Wobei eben, am Schluss musst du sagen, geschehe nichts Schlimmeres.
Also, ja, ja, natürlich.
Aber in Relation muss ich sagen, ja,
ja, ja, aber, ja, natürlich. Aber gleich, es wäre ja natürlich schon eine bittere Ironie.
Ja,
hast du die grosse Abstimmung mit Fieber deren entgegen seit einem halben Jahr? Die haben sicher ein gutes Sketch und alles gemacht und der Moderator ist nicht da, ja, wie er in Abu Dhabi stecken bleibt.
Selbstverständlich. Dort wird sich zeigen, wie kreative Lösung das noch wird.
Und wie flexibel das SRF wirklich ist, oder?
Ja, oder ob dann vielleicht der Stefan Büsser zusammen mit dem Hans-Peter Nehmer am Freitag zurückfliegen kann, so wie er das plant. Ja, schauen wir doch noch vorher. Eben, du hast es erwähnt, der Abstimmungssonntag vom 8. März. Das ist, glaube ich, unser Ausblick, den wir geben können. Es gibt, glaube ich, nichts anderes, was uns im Moment so beschäftigt. Also, eben, man kann sagen, während der SRG und der Medienumfrage jetzt so bei der Halbierungsinitiative zuletzt 54-57% Nein ausgewiesen haben. Wir haben jetzt am Sonntag nochmal einen neuen Bericht gebracht von der Plattform Gradium. Das ist aus Fribourg. Die prognostizieren noch eine deutliche Ablehnung von rund 64%. Sie machen eben nicht eine Momentaufnahme von einer Umfrage, sondern sie tun eine Art eine Hochrechnung. Sie tun diverse Faktoren ausrechnen. Und die Gradium, die sind in der Vergangenheit auf plus minus 3% genau gewesen, jeweils. Also, wenn man denen kann glauben, wird, glaube ich, das Nein deutlicher, als wir bis jetzt angenommen haben. Aber entschieden wird am 8. März.
Ja, sind wir doch ein bisschen ehrlich. Es ist schade, dass es diese Umfragen gibt. Oder? Die Luft ist ein bisschen draussen. Oder? Man kann jetzt mit grosser Sicherheit sagen, die Halbierungsinitiative wird abgelehnt werden, wenn nicht irgendetwas noch Wahnsinniges passiert. Und von dem her, ja, Nobila haben wir eine ähnliche Situation erlebt. Ist immer spannungsvoller. Auch für unser Medium ist natürlich unsere grosse Zeit. Aber wie gesagt, abgestimmt wird erst an dem Tag, wo abgestimmt wird.
Darum ist sicher wichtig, dass jeder, also egal wie man will stimmen, abstimmen und wählen ist wichtig. Das soll man wahrnehmen und wer es jetzt noch nicht brieflich gemacht hat, der soll vielleicht sein Kuvert einrühren oder soll am Sonntag an Turnen gehen.
Jawohl, und der David Scherer, den wir hier grüssen, der fiebert natürlich schon einen grossen Tag entgegen. Einerseits die SRG, wo noch höchstwahrscheinlich zu den Sieger gehört. Auf der anderen Seite der Aftili, sein Kandidat in Zürich, der noch nicht ganz sicher ist, ob der überhaupt in den Stadtrat hinkommt. Also, wir sind gespannt und werden darüber berichten. Das war unser Podcast. Besten Dank, Christian Beck. Gehört uns wieder. Ja. Спасибо.